NDR Info. Redezeit.
Im Studio ist Burkhard Plemper. Guten Abend, meine Damen und Herren. 2017 soll alles besser werden in der Pflege, hieß es im vergangenen Jahr. Schluss mit der oft kritisierten Minutenpflege, Auswahl zwischen unterschiedlichen Leistungen. Vor allem sollen endlich Menschen mit Demenz in der Pflegeversicherung berücksichtigt werden. Ermöglichen soll das unter anderem die Weiterentwicklung der bisherigen 3 Pflegestufen zu 5 Pflegegraden. Über diese neuen Pflegegrade reden wir heute. Hat sich die Reform bewährt? Lassen Sie uns teilhaben an Ihren Erwartungen und Ihren Erfahrungen. Unsere Telefonnummer 08000 441777. Diese Nummer ist natürlich kostenfrei. 08000 441777. Sie können sich auch im Internet beteiligen unter ndr.de/redezeit. Experten mit 3 unterschiedlichen Blickwinkeln warten auf Sie. Die Perspektive der begutachtenden medizinischen Dienste haben wir dabei, der privaten Pflegeunternehmen und der Wissenschaft. Hat sich die Reform der Pflegeversicherung mit ihren neuen Pflegegraden bewährt? Silvia Buckel hat sich umgehört.
Also ich glaube nicht, dass die Pflege besser wird.
Weil der medizinische Dienst von den Krankenkassen bei den Patienten das nicht so umsetzt, wie es eigentlich gehört. Und das war vorher schon. Die gehen einfach so zu Demenzkranken hin und die Patienten sagen, ich kann alles und mache alles alleine, obwohl sie es nicht machen und können, und haben davor auch eben nur Pflegestufe 1 gekriegt, anstatt schon eine höhere, die sie eigentlich hätten haben müssen.
Ich glaube, das wird durch eine Aufspaltung in 5 Stufen auch nicht verbessert. Es ist so einheitsmäßig alles gemacht, ne? So nach dem Motto, können Sie die Haare noch selber kämmen, können sich die Nägel noch schneiden, tralala, ne? So diese Abfrageautomatik. Dann, dass auch nicht darauf eingegangen wird, dass natürlich alte Leute auch dann versuchen, besonders gut dazustehen.
Ich habe eine Schwiegermutter, die selbst an Demenz erkrankt ist, ist aber in ein Pflegeheim mit reingekommen. Also ich glaube, Demenz ist einfach so eine schwere Erkrankung. Ich wüsste jetzt nicht, was man meiner Schwiegermutter mehr oder weniger noch zugestehen könnte. Also natürlich Zeit, klar, Zeit mit der zu investieren.
Also ich glaube, dass diese Pflegereform noch nichts gebracht hat. Dafür muss erstmal genügend Pflegepersonal geschaffen werden.
Also sicherlich muss man, denke ich, Angehörige unterstützen, wenn sie ihre eigenen Familienmitglieder pflegen. Aber da sind so viele Interessen und Interessenvertretungen dabei, dass da der große Schritt sicherlich noch nicht im Moment gelungen ist.
Schätzen Sie das auch so ein oder vielleicht ganz anders? Nützt die Reform der Pflegeversicherung den Menschen, die gepflegt werden? 08000 441777. Unter dieser Nummer können Sie sich einschalten und mitdiskutieren. Dr. Peter Pick ist der Geschäftsführer des medizinischen Dienstes des Spitzenverbandes der Krankenkassen, kurz MDS. Er vertritt für uns heute die medizinischen Dienste, deren Gutachter zu Ihnen kommen, wenn Sie einen Antrag bei der Pflegeversicherung stellen. Zugeschaltet ist Dr. Pick aus Dortmund.
Ja, schönen guten Abend.
Guten Abend. Das sind ja hohe Ziele und jetzt haben wir 5 Monate Erfahrung damit. Hat denn die Umstellung auf 5 Pflegegrade was bewirkt? Außer mehr an aufwendiger Begutachtung?
Es hat einiges bewirkt. Es verbessert sich vieles. Wir haben eine neue Begutachtung. Gerade die Beurteilung der Demenzkranken wird viel besser sein. Deren Bedürfnisse und deren Unterstützungsbedarf, der auch eben von den Hörern angesprochen worden ist in der Befragung, wird besser befriedigt. Und es wird auch viel deutlicher, dass hier Unterstützung erforderlich ist. Und wir haben jetzt schon viele neue Leistungsanträge genehmigen können. Und das führt dazu, dass deutlich verbesserte Leistungen von der Pflegeversicherung finanziert werden. Und auch die, die übergeleitet worden sind, haben seit 1. Januar deutlich höhere Leistungsansprüche und können sich damit mehr Pflege einkaufen. Also wir haben viele Verbesserungen. Es hat sich vieles verbessert. Natürlich nicht alles, darüber werden wir auch sprechen. Aber die Reform ist gut angelaufen, sie wirkt und sie führt zu besseren Leistungen.
Das wollen wir uns gleich mal im Detail ansehen. Herbert Maul ist Geschäftsführer des Bundesverbandes privater Anbieter sozialer Dienste, also Vertreter der kommerziellen Pflegedienste und Heimbetreiber, zugeschaltet aus Berlin. Herr Maul, was hat Ihnen denn die Reform gebracht? Mehr Umsatz durch einen größeren Kundenkreis?
Ja, guten Abend aus Berlin. Ich glaube, diese Pflegereform ist nicht gemacht worden, um mehr Umsatz zu generieren, sondern um die Leistung für die Menschen zu verbessern. Und das muss man sich nach den einzelnen Bereichen angucken. Sehr viel mehr Geld, glaube ich, steht insbesondere dort zur Verfügung, wo die Menschen zu Hause wohnen. gerecht ist dieses neue Einstufungssystem. Es greift die Lebenswirklichkeit der Menschen auf. Es beendet Sonderregelungen, die wir vorher hatten. Wir hatten ja auch vorher Leistungen für demenzkranke Menschen, aber immer nur als Sonderregelung. Jetzt haben wir eine Regelung, die umfassend ist, die den ganzen Menschen in den Blick nimmt. Wir haben eine Umstellung in den Pflegeheimen gehabt. Dort führt das nicht unbedingt zu mehr Leistung in den Pflegeheimen, aber es führt trotz allem sehr häufig zu einer kleinen Preisreduktion, also zu einer Verbilligung für die Heimbewohner. Für viele Heimbewohner ist es etwas billiger geworden mit der Umstellung. Also mehr Umsatz war sicherlich nicht Ziel dieser Reform.
Professor Dr. Heinz Rothgang untersucht unter anderem die Auswirkungen der Pflegeversicherungsreform, forscht und lehrt am Zentrum Ungleichheit und Sozialpolitik der Universität Bremen. Von dort ist Professor Rothgang zugeschaltet. Die auf der Straße Befragten beurteilen die Reform ja skeptisch, Professor Rothgang. Tun Sie als Wissenschaftler das auch?
Erstmal schönen guten Abend auch aus Bremen hier. Das, was vorher gesagt wurde, was von Herrn Maul gesagt wurde, was von Herrn Pieck gesagt wurde, ist natürlich im Kern richtig. Die Reform sorgt erstmal dafür, dass die Mittel, die da sind, gerechter verteilt werden. Wir haben ein breiteres Verständnis von Pflegebedürftigkeit, insbesondere die Demenz ist integriert in das neue Begutachtungsverfahren und deshalb das Geld, das da ist, wird gerechter verteilt. Zweitens ist es sehr viel mehr Geld da. Man muss sagen, das ist eine wahnsinnig großzügige Reform. Also ich kann mich nicht erinnern, sozialpolitisch, dass wirklich da mal so aus dem Vollen geschöpft wurde. Nach unseren Berechnungen wird allein durch die Reform im Jahr 2017 werden die Ausgaben der Pflegeversicherung um 7 Milliarden steigen. 7 Milliarden Euro. Das führt dazu, dass im ambulanten Bereich sich etwa 95% der bisher Pflegebedürftigen besser stellen. Im stationären Bereich etwa 2/3. Keiner wird sich schlechter stellen. Also allein dieses Füllhorn an Geld, das ausgeschüttet wird, ist natürlich schon beachtlich. Auf der anderen Seite, wenn ich an die Meldungen denke, die reingekommen sind, an die Stellungnahmen, es ist richtig, das neue Verständnis von Pflegebedürftigkeit hat sich im Alltag sicherlich noch nicht in der Form etabliert. Also die Pflegesituation selbst hat sich weniger verändert, auch weil im stationären Bereich, Herr Maul sprach das an, sich personell auch wenig geändert hat.
Darauf werden wir gleich in den Einzelheiten eingehen. Also vielleicht gibt es ja auch so etwas wie ein Imageproblem, das sich noch nicht rumgesprochen hat, was denn diese Versicherungsreform alles Gutes bewirken können soll. Rufen Sie uns an, meine Damen und Herren, und reden Sie mit uns darüber. Wir sind interessiert an Ihren Erfahrungen und an Ihren Erwartungen. Pflegeversicherung, was bringen die neuen Pflegegrade? Hat sich die Reform bewährt? Und Sie erreichen uns unter 08000441777. Herr Pieck, sehen wir uns doch zunächst mal die Situation in der ambulanten Pflege genauer an. Bisher haben ja Ihre Gutachter ermittelt, wie viel Zeit ein zu Pflegender von der professionellen Pflegekraft in Anspruch nehmen darf. Und jetzt sollen die Gutachter herausfinden, wie selbstständig jemand ist. Und das in 6 Bereichen, von Mobilität über Selbstversorgung bis zur Gestaltung des Alltagslebens. Ich versuche mir das gerade vorzustellen, wie das gehen könnte. Quartieren sich jetzt Ihre Gutachter für eine Woche bei mir ein, wenn ich einen Antrag bei der Pflegekasse stelle?
Ja, das geht natürlich nicht, aber der Gutachter ist in der Regel eine Stunde in der Häuslichkeit und er stellt andere Fragen als in der alten Begutachtung. In der neuen Begutachtung wird gefragt, welche Unterstützung brauchen Sie beim Aufstehen, der Ernährung? Was für Unterstützung brauchen Sie bei Demenzkranken aufgrund kognitiver Einschränkungen, wenn jemand wegläuft, wenn jemand nicht daran denkt, dass er sich selber waschen muss, wenn er erinnert werden muss, dass er Medikamente einnehmen muss? Das sind Fragen, die wir jetzt erheben. Und auch bei der Unterstützung, bei den krankheitsspezifischen Maßnahmen fragen wir, brauche Hilfe bei der Einnahme von Medikamenten, brauche Hilfe beim Anziehen von Kompressionsstümpfen. Und das bewerten wir und das geht dann in den Pflegegrad rein. Die Perspektive ist sehr breiter und es ist durchaus möglich, in der Stunde diese Fragen zu klären. Durch Auskünfte des Pflegebedürftigen, durch Angehörige, die anwesend sind, die häufig wichtige Ergänzungen geben. Und dann fragt der Gutachter ganz gezielt, Unterschied nach, weil er kennt ja das Krankheitsbild und kann deshalb auch schon wissen, wo ungefähr Unterstützung erforderlich ist. Das ist nicht bei jedem Kranken gleich, aber man weiß, wo sind die Schwerpunkte des Unterstützungsbedarfs, und das können wir dann viel besser klären, und damit haben wir eine gerechtere Einstufung, wie es eben schon angesprochen wurde.
Wer sind denn Ihre Gutachter? Sind das Ärzte, die so ein bisschen was nebenbei brauchen, oder sind das Pflegekräfte, die sich auch mit der Alltagssituation beispielsweise von alten Menschen auskennen?
Also wir arbeiten als MDK mit ausgebildeten Pflegefachkräften, die lange im Pflegeberuf gearbeitet haben und die sehr gut die Alltagswirklichkeit der Pflegebedürftigen kennen, und die gucken darauf, was braucht derjenige an Unterstützung. Also das sind keine, die das nebenbei machen, sondern das sind ausgebildete Pflegefachkräfte, die sich in die Begutachtung eingearbeitet haben und die tagtäglich in der Häuslichkeit von Pflegebedürftigen oder im Pflegeheim Begutachtungen durchführen.
Ich kann mir den Unterschied noch nicht so recht vorstellen. Also bisher haben Ihre Gutachter geguckt, was ich an Hilfe brauche. Und jetzt gucken Sie, was ich noch alleine kann. Für das, was ich alleine kann, brauche ich aber keine Hilfe, sondern die brauche ich ja für das, was ich nicht kann. Also ist es nicht genau das Gleiche?
Nein, es ist eine ganz andere Perspektive. In der Vergangenheit haben wir geschaut, welche Defizite hatten Pflegebedürftige, und haben den in Minuten versucht zu bemessen. Das war kein sehr gutes und kein gerechtes Verfahren. Was wir heute machen, wir schauen, was kann der Pflegebedürftige noch und was kann er nicht. Und gerade aus dem, was er nicht kann, da braucht er Unterstützung, und die soll durch die Pflegeversicherung dann auch gewährt werden, und das, was er kann, soll noch erhalten werden. Wir haben ja manchmal das Bild, dass Pflegebedürftige gar nichts mehr können. Sie können noch viel selber, aber sie können andere Dinge nicht. Aber wir wollen ihre Selbstständigkeit, ihre Ressourcen, die da sind, noch nutzen, und wir werden sie da unterstützen, wo sie Unterstützung brauchen. Das ist eine neue Perspektive und ein neuer Blick auf Pflegebedürftigkeit, und der wird dann auch die Versorgung verändern, wenn das später in der Versorgungswirklichkeit auch ankommt, die Pflegeeinrichtungen sich noch stärker darauf einstellen, auch die Pflegearrangements, was macht der Pflegebedürftige, was macht er selber noch, wo hat er Unterstützung der Ehefrau, wo wirken andere Angehörige mit, wo brauche ich professionelle Hilfe, die auch wichtig ist, und wo brauche ich dann auch gegebenenfalls noch Unterstützung in Form von Betreuung von außen. Es gibt mehr Möglichkeiten, die Leistung zu gestalten.
Meine Damen und Herren, vielleicht haben Sie ja da entsprechende Erfahrungen gesammelt. Rufen Sie uns an, lassen Sie uns daran teilhaben, 08000 441777, oder Sie können sich auch per Mail einschalten unter ndr.de/redezeit. Herr Maul, Sie vertreten ja nun die Anbieter von Pflegedienstleistungen. Ich versuche mir das gerade vorzustellen. Also nun steht das im Gutachten drin, was ich noch alles kann. Und dann kommt jemand vom Pflegedienst, nachdem das ganze Verfahren abgelaufen ist, und hilft mir. Also beispielsweise, ich komme nicht morgens aus dem Bett, ich komme nicht über die Türschwelle, ich komme nicht die Treppe runter, ich kann einiges tatsächlich nicht, aber es geht mir eigentlich ganz gut sonst damit. So, und jetzt kommt Ihre Pflegekraft, und die bleibt dann bei mir, bis das alles erledigt ist, was ich nicht kann, oder wie muss ich mir das vorstellen?
Naja, es sind natürlich zwei Seiten einer Medaille. Die Menschen kommen nicht zu uns wegen den Dingen, die sie gut können, sondern sie kommen zu uns wegen den Bereichen, in denen sie Unterstützung benötigen. Man muss da sehr genau unterscheiden zwischen der ambulanten Versorgung zu Hause und der Versorgung im Heim. Zu Hause bestellt der Pflegebedürftige exakt die Leistung, die er für richtig hält. So, und auch in dem Umfang, wie er sie für richtig hält. Gut ist, wenn es dafür vorher eine Beratung gibt. Und eine gute Grundlage dafür ist natürlich dieses Gutachten, was den pflegebedürftigen Menschen möglichst gut und umfassend beschreibt. Auf dieser Basis kann man die konkreten Leistungen miteinander besprechen. Es gibt einen Kostenvoranschlag dazu, damit dort für alle Beteiligten klare Verhältnisse herrschen. Und dann wird vom Pflegedienst genau die Leistung erbracht, die der Pflegebedürftige für sich wünscht. Und neu, das ist, glaube ich, auch etwas, was Herr Dr. Pick anspricht und noch nicht besonders in der Öffentlichkeit bekannt, ist natürlich, dass ich eben nicht nur die Hilfe beim Waschen beispielsweise oder beim Treppensteigen oder beim Verlassen des Bettes in Anspruch nehmen kann, sondern genauso gut Betreuungsleistung, also dass ich am Leben teilhaben kann, wenn mir das denn entsprechend wichtig ist.
Kann es denn dann vorkommen, dass ich als derjenige, der eine Leistung bei Ihnen einkauft, also Sie sehen mich dann ja auch als Kunden, dass ich was ganz anderes will, als der Gutachter mir vorgeschlagen hat?
Ja, natürlich kann das vorkommen und in der häuslichen Versorgung ist der Kunde König. Ich halte das auch für richtig, dass dem pflegebedürftigen Menschen nicht vorgeschrieben wird, was gut für ihn ist, sondern dass man das miteinander bespricht. Aber letztlich auswählen muss der pflegebedürftige Mensch in der Regel eben auch mit Unterstützung der angehörigen Menschen. Aber es ist nicht so, dass die Wünsche und die Notwendigkeiten sich völlig unterscheiden. Also jemand, der Hilfe beim Transfer aus dem Bett braucht, der wird genau diese Leistung eben noch einkaufen. Aber wichtig ist, dass alle die große Bandbreite der Möglichkeiten kennen, die es gibt.
Herr Rothgang, Sie als der Wissenschaftler, der das ganze System doch ein bisschen von außen betrachtet, kann es tatsächlich so funktionieren oder sind das die großen Versprechungen, die uns auch von der Politik gemacht worden sind, die sich aber in der Praxis gar nicht durchhalten lassen?
Ja, ich glaube, wir müssen unterscheiden zwischen zwei Bereichen. Das eine sind die Ansprüche, die ein Versicherter gegen seine Pflegeversicherung hat. Und damit beschäftigt sich die Reform. Das ist die Veränderung des Begutachtungsverfahrens, dass die Ansprüche, die der Versicherte an deine Pflegekasse hat, jetzt neu begründet werden, dass die auch höher werden, dass die neu begutachtet werden. Das andere ist, was er mit seinen Ansprüchen dann macht. Und von den Menschen, die zu Hause gepflegt werden, nehmen 2/3 überhaupt keine Pflegedienste in Anspruch. Da macht es nur die Familie und da wird nur das Pflegegeld genommen. Das heißt, natürlich ist es nicht so, dass im Begutachtungsverfahren festgelegt wird, welche Leistungen nachher in Anspruch genommen werden, sondern die Inanspruchnahme hängt später ausschließlich davon ab, was der Pflegebedürftige, seine Angehörigen, sich an Leistungen dann auch leisten. Das kann im Rahmen der Ansprüche der Pflegeversicherung sein, das kann darüber hinausgehen oder man schöpft diese Ansprüche nicht aus und bezieht dann Pflegegeld. Insofern, man muss immer unterscheiden jetzt, was hat sich geändert, nämlich das Verhältnis Pflegebedürftiger zur Pflegekasse und wo hat sich noch wenig verändert, nämlich da, wo die Pflege tatsächlich erbracht wird, in dieser Sphäre.
Ist das jetzt ein Versäumnis in dieser Reform oder dauert das eine Zeit, bis es in der Praxis angekommen ist, sodass sich aus den Ansprüchen, die ich gegenüber der Pflegekasse habe, dann auch tatsächlich eine Änderung in der Praxis ergeben wird?
Ich glaube, diese Reform war kompliziert genug. Sie hat 10 Jahre gedauert, seit der Einrichtung des ersten Beirats, der sich damit beschäftigt hat, im Jahr 2006 bis jetzt 2017, bis das tatsächlich in Kraft getreten ist. Und was Sie gerade angesprochen haben, das muss die nächste Stufe dann der Reform sein. Was passiert tatsächlich in der konkreten Pflege vor Ort, in der ambulanten Pflege, in der stationären Pflege? Wie können die Pflegeeinrichtungen sich auf ein neues Verständnis von Pflegebedürftigkeit einstellen? Was ändert sich da? Da muss man sagen, ist die Fantasie der Pflegeeinrichtungen bisher auch noch sehr begrenzt.
Das heißt, Herr Maul, Sie können sich gar nicht vorstellen, was Sie mir alles anbieten können. Das traue ich Ihnen eigentlich doch zu.
Na, da liegen Sie nicht ganz falsch. Also wir haben natürlich ein breites Angebot. Wir sind in der Lage, die Hilfe beim Waschen und beim Aufstehen zu leisten. Wir sind genauso gut in der Lage, die Hilfe bei der Betreuung und bei der Begleitung im Alltag anzubieten. Es ist natürlich so, dass letztlich es ein Korrektiv gibt, nämlich jede Leistung, die vereinbart wird, die ist anschließend eben auch zu bezahlen. Und insofern gibt es dort einen sehr nüchternen Aushandlungsprozess, der dazu führt, dass die Pflegebedürftigen zunächst mal das wählen, was sie selber für besonders notwendig halten. Und dann ist es so, wie Herr Rothgang eben sagte, dass diejenigen sich die Leistung leisten, die sie sich denn leisten möchten. Ja, da sind viele, viele Möglichkeiten gegeben, aber es gibt eben auch hohe Anreize, durchaus etwas sparsam damit zu sein und Pflegegeld zu beziehen. Und 2/3 beziehen eben ausschließlich Pflegegeld. Aber bestimmen über die Leistung Das kann nicht der Pflegedienst, sondern das macht der Kunde.
Also ich werde nicht, wenn ich in die Situation kommen sollte, mir das aussuchen, was ich mir leisten möchte, sondern vor allen Dingen das, was ich mir leisten kann. Also ich glaube, das ist ja wahrscheinlich die Begrenzung. Mischen Sie sich ein in unsere Diskussion. 08000441777. Stefan Weber in Stralsund. Sie haben Erfahrungen in der Pflege. Welche denn?
Ja, schon lange pflege ich meinen Vater, der ist mittlerweile verstorben. Und jetzt meine Mutter, also wir haben seit 20 Jahren schon in der Pflege, kann man so sagen, häuslich. Und mein Vater ist mit Pflegestufe 3 verstorben, meine ständig nur im Bett liegen, 9 Jahre. Und meine Mutter ist jetzt umgewidmet worden auf Pflegegrad 5. Und ich wünsche mir auch mal, dass ich Verhinderungspflege bekomme, dass ich auch mal Zeit für mich selber habe. Das Einzige, was ich erlebt habe, jetzt zum Jahresbeginn, ein neues Angebot vom Pflegedienst, der mich auch noch unterstützt, eben ist eine Position mehr drauf. Mobilisieren, Betten und so weiter legen, was sie eigentlich nie machen. Und dann habe ich das gesagt, nee, das kann ich so nicht mehr schreiben, das machen ihre Kollegen ja sowieso nie, das muss ich ja alles alleine machen. Und dann kam der Chef, hat sich das angeguckt und dann wurde das auch zurückgestellt. Und demzufolge bleibt es ja so, wie es ist. Es gibt ein bisschen mehr Pflegegeld, aber ich kann dafür ja keine Leistung einkaufen. Ich würde gerne mehr Unterstützung haben, aber dafür gibt es keine Anbieter. Also es ist niemand da, der eine schwer pflegebedürftige Person mit Pflegegrad 5, die wirklich nichts mehr kann, aber alleine, aber ich kann sie noch rausholen, auf den Toilettenstuhl setzen und kann sie auch auf den Rollstuhl setzen, fahre auch täglich raus mit ihr. Aber das können die Pflegedienste nicht, die schaffen das nicht mehr. Die würden sie nur im Bett liegen haben wollen und an einer Magensonde, die man dann umstöpselt und auch an einem Katheter. Aber das ist natürlich, dann ist man schnell wund, dann ist man auch schnell am Ende. Das möchte ich ihr nicht zumuten.
Also Herr Weber, es gibt keinen Anbieter bei Ihnen in Stralsund, der das machen könnte, was Sie von ihm verlangen. Herr Dr. Pick, Sie sind ja nun der Chef aller Gutachter, jetzt mal für uns heute Abend. Von denen hört man doch immer, dass Sie ein kritisches Auge auch auf die Praxis haben. Können Sie sich sowas vorstellen?
Also ich glaube, erstmal, der Herr Weber, Sie sind natürlich in der Situation, wenn Sie zweimal im höchsten Pflegegrad gepflegt haben, sind Sie massiv gefordert. Und was man ehrlicherweise sagen muss, die Pflegeversicherung ist keine voll abdeckende Versicherung. Sie werden in der Tat im Pflegegrad 5 oder früher in der Pflegestufe 3 mit den Pflegeleistungen der Pflegeversicherung keine vollumfassende Pflege durch einen Pflegedienst organisieren können. Sie können sich eine Entlastung durch den Pflegedienst holen. Und da kenne ich das Stralsunder Angebot nicht. Es wird aus meiner Sicht, da müssten Sie weiter noch mal versuchen, ob das möglich ist, Dienste geben, die einen Teil der Dinge Ihnen abnehmen können, aber nicht das Vollumfassende. Das Vollumfassende kriegen Sie nur bei der Verhinderungspflege, wenn Sie für eine gewisse Zeit die Pflege übernommen wird und hier dann wirklich eine professionelle Pflege umfassend organisiert wird und Sie entlastet werden, damit Sie mal 2 oder 3 Wochen Urlaub machen können.
Und das, Herr Dr. Pick, halten Sie aber für möglich, dass es eine solche Verhinderungs- oder Entlastungspflege gibt, sodass Herr Weber 2, 3 Wochen auch einfach mal ausspannen kann und mal was anderes sieht als das Zimmer seiner Mutter, in dem er sie pflegt.
Ja, die Verhinderungspflege ist möglich. Sie kann zu Hause stattfinden, dass also dann Pflegedienste oder Angehörige oder andere Nachbarn das übernehmen. Beides, da kann man wieder wählen, ist möglich. Oder es ist auch möglich, für eine gewisse Zeit in die Kurzzeitpflege gehen und dann eine volle Versorgung durch einen Pflegedienst in Anspruch zu nehmen und eine Pflegeeinrichtung. Und die macht dann eine Rundumversorgung für diese Zeit. Und dann ist natürlich, wären Sie, Herr Weber, frei, dann selber zu entscheiden, mache ich Urlaub oder bleibe ich zu Hause, nutze ich mal die Zeit für mich. Da könnten Sie sich wirklich mal entspannen, denn nach 20 Jahren haben Sie das verdient.
Herr Maul, können Sie sich denn vorstellen, dass es auch keinen jetzt, Sie vertreten die kommerziellen Anbieter, auf dem Markt in Stralsund niemanden gibt, der so etwas übernehmen würde? Von den frei gemeinnützigen ganz zu schweigen.
Na, ich kann mir schon vorstellen, dass es genügend Pflegedienste gibt, die diese Leistung auch anbieten. Aber das Problem ist ja immer ein zeitliches. Ne? Wenn ein Pflegedienst eine Stunde am Tag im Haushalt des Pflegebedürftigen ist, dann bleiben 23 Stunden. Ich nehme mal an, dass in Pflegegrad 5 der Besuch einer Tagespflege schlicht kaum noch möglich ist, was eine Entlastung tagsüber mit einem ähnlich hohen Leistungsanspruch wie in der ambulanten Versorgung eben auch ermöglichen würde. Aber Verhinderungspflege, Kurzzeitpflege, das sind Leistungen, die für bis zu 8 Wochen im Jahr zur Verfügung stehen, die dann zumindest für Entlastung sorgen. Das Problem in der Häuslichkeit ist natürlich, dass wenn ich den ganzen Tag über rund um die Uhr häuslich versorgt werden möchte, dass ich dafür sehr, sehr viele Leistungen vereinbaren muss und dass das mit den Geldbeträgen der Pflegeversicherung nicht zu finanzieren ist. Das wäre dann etwas die rund um die Uhr Versorgung, die im Heim anders gesichert wäre, aber in der Häuslichkeit stößt sie natürlich an ihre Grenzen.
Also, Herr Weber, haben Sie vielen Dank für Ihren Anruf und etwas hilflos können wir Ihnen natürlich nur den Rat geben, versuchen Sie es auch bei einer Beratungsstelle, dass die Ihnen dann auch die erforderliche Hilfe vermitteln. Vielen Dank. Renate Rode aus Hannover ist dran. Sie haben auch Erfahrung mit der Pflege, Frau Rode.
Ja, einen schönen guten Abend erstmal.
Guten Abend. Was haben Sie denn erlebt?
Also wir haben eine mehrfach behinderte Tochter, die jetzt 26 Jahre alt ist. Sie hat eine starke Körperbehinderung und ist auch kognitiv eingeschränkt. Und wir erleben, sie ist in einer Wohngruppe für Körperbehinderte und Mehrfachbehinderte, junge Erwachsene und erleben doch, dass die Pflegereform, Pflegegrad 5, für diese Menschen keine Verbesserung gebracht hat.
Was haben Sie denn erwartet oder erhofft?
Wir haben erhofft, dass eben die Mitarbeiter in den Einrichtungen besser entlohnt werden können, damit die Arbeit dort vor Ort auch für die Mitarbeiter weniger anstrengend ist, damit mehr Mitarbeiter da sein können, damit auch Zeit für Dinge nehmen, anziehen, ausziehen, wie Arztbesuche und Versorgung von Hilfsmitteln oder die in Ordnung zu halten. Da sind ja viele, viele Tätigkeiten zu tun. Und damit mehr Zeit beim einzelnen Menschen, der Hilfe braucht, ankommt.
Was haben Sie denn für einen Eindruck, wer das machen sollte und machen kann? Müssen das immer voll examinierte Pflegekräfte sein oder können das auch Alltagsbegleiter sein, die dann für die Gestaltung des Lebens im Alltag eben auch zuständig sind, wie Sie sagen, Arztbesuche zum Beispiel?
Na, es müssen schon ausgebildete oder sehr gut angelernte Mitarbeiter sein und vor allen Dingen auch Mitarbeiter, die regelmäßig da sind. Es wird ja heute auch viel über Zeitarbeitsfirmen, über Springkräfte, Vertretungskräfte abgedeckt. Und das geht ja doch um sehr persönliche Belange, sodass es wichtig ist, dass gleiche oder kontinuierlich Mitarbeiter, die zu Pflegenden auch betreuen und begleiten können und nicht immer jemand anders.
Professor Rothgang, das ist ja nun die Klage einer Frau, die die Praxis erlebt. Mhm. Und Sie sagen, es soll und sei auch gerechter geworden und das Geld würde angemessener verteilt. Aber bei der Tochter von Frau Rode scheint es nicht anzukommen, ne?
Ja, das eine Problem jetzt hier ist, dass es sich hier um einen Fall handelt, wo wir schon im Pflegegrad 5 sind, also in dem höchsten Pflegegrad. Und höhere Gerechtigkeit entsteht insbesondere bei Menschen mit Demenz, die vorher sehr niedrig eingestuft wurden und jetzt an Pflegegraden dazu gewinnen. Also diesen Gewinn, der tritt jetzt bei der Tochter von Frau Rode nicht auf. Das andere ist, dass wir hier wieder den Fall haben, die Pflegereform hat höhere Leistungsansprüche für den Versicherten generiert, aber hat erstmal nichts geändert an der Pflegesituation in Einrichtungen. Ja, also im Pflegeheim haben wir nicht automatisch mehr Personal, wir haben nicht eine höhere Entlohnung. Das sind die Dinge, jetzt diese zweite Marktseite, die wir in der Zukunft erst noch bearbeiten müssen. Und das ist ja auch ein Auftrag, der in der Pflegereform für die nächste Legislaturperiode formuliert worden ist. Stichwort Personalbemessungsverfahren, dass wir da auch die Ungerechtigkeit, die darin besteht, dass wir regional ganz unterschiedliche Pflegeschlüssel haben, dass wir das mal auf die Agenda setzen, überprüfen und dann zu einem anderen Ergebnis kommen. Also mehr Personal und höhere Vergütung fürs Personal, das ist nicht Gegenstand dieser Reform, das muss Gegenstand der nächsten Reform sein. Mhm. Eins vielleicht noch dazu, zu dieser Reform, mehr Entlohnung, da ist jetzt auch etwas vorgesehen und zwar in der dritten Stufe, im dritten Pflegestärkungsgesetz, da steht nämlich drin, dass jetzt alle Einrichtungen wenn Sie einen Tariflohn zahlen, dass der immer als wirtschaftlich gilt, egal welcher Tariflohn. Das ist eine Möglichkeit, von der die Pflegeeinrichtungen, glaube ich, noch gar nicht so richtig verstanden haben, was da drin steckt, nämlich die Möglichkeit, höhere Löhne zu zahlen und die refinanziert zu bekommen.
Darauf gehen wir gleich ein, aber mich beschleicht da ein unangenehmer Verdacht, Herr Professor Rothgang. Mhm. Das heißt also, wir haben in der letzten Zeit sehr viel über Demenz geredet, das ist im Alltag angekommen. Haben die Menschen mit Demenz eine so starke Lobby, dass die jetzt wenigstens berücksichtigt werden, aber die Angehörigen von schwerst Mehrfachbehinderten, wie eben bei der Tochter von Frau Rode, nicht?
Ich denke, es war einer der Geburtsfehler der Pflegeversicherung, dass die Demenz systematisch ausgegrenzt wurde. Und wenn man sich da zurückerinnert an die Jahre 93, 94, da wurde das diskutiert und mit dem Argument, wenn wir die Demenz berücksichtigen, wird es zu teuer, wurde das mehr oder minder ausgeschlossen. Und was wir mit der Reform machen, ist diesen Geburtsfehler heilen. Relativ gesehen haben wir natürlich eine Verbesserung jetzt für die Menschen mit Demenz und keine entsprechende Verbesserung für andere Konstellationen. Da haben Sie vollkommen recht. Aber muss man wirklich so sehen, dass wir da ein Problem hatten, auch ein Gerechtigkeitsproblem, das wir jetzt beseitigt haben. Das andere ist ein Niveauproblem. Und Herr Maul hat es eben schon angesprochen, Herr Pick glaube ich auch. Wir haben keine Vollversicherung.
Mhm, ja, das ist das Problem, Frau Rode. Vielen Dank für Ihren Anruf. Also es klingt ein bisschen blöde, das gebe ich zu, aber Hoffnung auf die nächste Reform ist das Einzige, was dabei bleibt. Wir haben eben die Tarife angesprochen, Herr Maul. Nun vertreten Sie die kommerziellen Anbieter von Pflegeleistungen und da hört man ja, dass da wenige nur nach Tarif bezahlen und die anderen unter Tarif. Warum ist das so?
Also was man hört und was tatsächlich ist, glaube ich, ist nicht unbedingt das Gleiche. Sie merken ja auch jetzt schon in dieser halben Stunde, dass sich durchzieht, dass wir natürlich ein Personalproblem bekommen, mehr und mehr. Ja, das sowohl in der ambulanten wie in der stationären Pflege. Pflegefachkräfte sind ein absoluter Mangelberuf und Sie werden keinen Mitarbeiter finden, der für ein deutlich geringeres Entgelt arbeitet. Der kann in Fahrradnähe drei andere Arbeitnehmer oder Arbeitgeber finden, in denen er dort besser verdient. Herr Rothgang hat angesprochen, dass in den Entgelten Tarifentgelte oder Tarifgehälter geltend gemacht werden können. Das wird sehr, sehr schnell Folgen haben, und zwar die, dass eine durchgehende Orientierung an hohen Tarifen stattfinden wird. Hierzu muss man aber auch wissen und sehr deutlich sagen, das zahlt nicht die Pflegeversicherung. Die Politik hat das ermöglicht, aber die Auswirkungen werden voll und ganz bei den Versicherten landen. Wenn die es nicht tragen können, werden sie bei den Sozialhilfeträgern landen. Und wir hoffen sehr, dass dann eben auch die Akzeptanz dafür da ist, weil es aus dem eigenen Portemonnaie bezahlt werden muss.
Sagen Sie doch bitte, was meinen Sie mit hohen Tarifen? Also wie groß ist denn die Differenz zwischen Ihren Anbietern, Ihren Mitgliedsfirmen, die nach Tarif zahlen und denen, die es nicht tun?
Die Differenz ist gar nicht so groß, wie man häufig denkt. Aber wenn man sich Tarife mal sehr genau anguckt, dann gibt es beispielsweise je nach Tarifvertrag Schwankungen, ich sage mal am Beispiel einer Pflegefachkraft, zwischen 2.700 und 3.200 Euro. Und es wird für jeden Träger eine Erwägung sein müssen, auf welche Seite er lieber stehen möchte. Auf der Seite derjenigen, die auch über eine Vergütung Mitarbeiter gewinnen oder eben auf derjenigen, der versucht, etwas mehr kostenbewusst seine Leistung anzubieten. Und wenn demnächst eben Tarifvergütungen grundsätzlich anerkannt werden und der Träger wählen kann, welche er dafür nimmt, dann wird das im Wettbewerb um Mitarbeiter und der ist im Moment, glaube ich, für die Träger die zentrale Herausforderung, wird das eine bedeutende Rolle spielen.
Das bedeutet, Kostenbewusstsein geht dann bei den Trägern, bei den Anbietern auf Kosten des Personals, oder?
Nee, Kostenbewusstsein, wenn das in so sich zeigt, dass Tarifgehälter immer wirtschaftlich sind, geht auf Kosten der pflegebedürftigen Menschen. Die werden den Differenzbetrag
ja,
zahlen
Ja, das ist
müssen.
Klar. Ich meine, in dem Augenblick, in dem ein Anbieter sagt, er bietet seine Leistung zu einem geringeren Entgelt an Und gerade die kommerziellen Anbieter wollen ja auch noch Gewinn erwirtschaften. Das heißt, das erwirtschaftet dann das Personal. Oder sehe ich das jetzt falsch?
Nein, nicht unbedingt. Jedes Unternehmen muss Gewinn erwirtschaften, weil es ansonsten ja die Arbeitsplätze, die Versorgung, die Einrichtungen gefährden würde. Aber natürlich ist eine Bewirtschaftung aller Bereiche enorm wichtig. So, und ein Kostenbewusstsein drückt sich nicht unbedingt darin aus. Es geht auch darum, beispielsweise, dass über andere Lohnbestandteile, über Tankgutscheine, wie auch immer. Also es gibt ganz viele Möglichkeiten, gute Arbeitsbedingungen zu schaffen und das in Einklang zu bringen mit den Interessen der Beschäftigten. Dass natürlich nicht, dass aus die Bäume nicht in den Himmel wachsen, das ist auch klar, aber man muss immer wieder gucken, was wird in anderen vergleichbaren Berufen mit dreijähriger Berufsausbildung gezahlt, und da muss die Pflege sich nicht verstecken.
Carola Müller aus Lübeck, Sie haben uns angerufen, Frau Müller, und auch Sie haben Erfahrungen mit der Pflege Ihres Vaters. Was haben Sie denn erlebt?
Ja, schönen guten Abend in die Runde. Also es ist so, dass mein Vater 89 Jahre alt ist. Der lebt ungefähr 300 Kilometer von meinem Wohnort entfernt, ist körperlich eingeschränkt, aber geistig noch sehr, sehr fit, was sehr schön ist. Er ist von der Pflegestufe 1 jetzt durch diese neue Regelung in den Pflegegrad 2 eingestuft worden, ist auch mit seiner Pflege zufrieden, kann sich das, weil er auch geistig noch fit ist, ganz gut einteilen, welche Leistungen er gerne in Anspruch nehmen möchte, ist auch soweit zufrieden mit dem Pflegedienst. Wir sprechen regelmäßig am Telefon, und als wir das letzte Mal miteinander gesprochen haben, las er mir eine Erklärung vor, die man ihm vorgelegt hatte von dem Pflegedienst. Und zwar ging das um den Paragraphen 45b des Sozialgesetzbuch 11, dem Entlastungsbeitrag oder Betrag, der Entlastungsbetrag. Und wenn ich das richtig verstanden habe, ist es so, dass er quasi den Betrag an den Pflegedienst abgetreten hat. Und ja, meine Frage an die Runde wäre jetzt, ob das eine gängige Praxis ist und was das damit eigentlich auf sich hat.
Herr Pick, ist es ein Thema für Sie?
Ja, also erstmal ist es so, Ihr Vater hat erstens mit der Einstufung in den Pflegegrad 2 ja mehr Leistungsansprüche erhalten, und er hat auch den Anspruch auf den Entlastungsbetrag. Und bei dem Entlastungsbetrag ist er frei, was er damit macht. Er kann beauftragen, dass Betreuungsleistung durch den Pflegedienst erbracht worden ist. Das ist ihm wohl nahegelegt worden, aber wohl nicht ordentlich erläutert worden. Oder er kann auch sagen, ich verwende den Entlastungsbetrag anders, dass Alltagsbegleiter kommen oder dass andere Aktivitäten organisiert werden. Da hat er ein volles Wahlrecht. Dass der Pflegedienst versucht, das auch anzubieten, habe ich Verständnis für. Aber der Pflegedienst sollte sehr transparent machen, was bekommt Ihr Vater zusätzlich dafür, damit er da wirklich eine ordentliche Gegenleistung
erhält. Über welche Summe reden wir da, Herr Pick?
Wir reden über 125 Euro im Monat, die zusätzlich zu den Leistungen im Pflegegrad 2 gezahlt werden. Und im Pflegegrad 2 sind die Pflegesachleistungen, also das, was für Leistung eines ambulanten Pflegedienstes ausmacht, macht 689 Euro aus.
Also diese 125 Euro Entlastungsbeitrag kann ich dazu verwenden, mir eine andere Leistung zu organisieren, also beispielsweise jemanden, der mich durch den Alltag begleitet, auch der mit mir spazieren geht oder sonst was macht?
Ja, es gibt Betreuungsangebote in den Ländern, die auch qualitätsgeprüft sind, die kann er in Anspruch nehmen. Er kann in Gruppen geben, die entsprechende Betreuungsangebote machen, die zum Teil von der Selbsthilfe organisiert sind oder von Einrichtungen, die vor Ort da sehr aktiv sind. Er hat da ein freies Wahlrecht. Er kann es auch beim Pflegedienst einkaufen, aber es ist eine von mehreren Möglichkeiten.
Also, Frau Müller, vielen Dank für Ihren Anruf. Da bleibt ja nur der Rat, das offen zu legen, dass Sie mit Ihrem Vater drüber reden oder vielleicht auch Sie mit dem Pflegedienst. Und vielleicht ist das ja ein gutes Angebot, das der Pflegedienst macht. Vielleicht möchte Ihr Vater aber auch was ganz anderes. Carla Hense-Brosig aus Bremen, Ihre Enkelin ist in der Pflegeversicherung und bezieht Leistungen.
Ja, man muss sagen, guten Abend alle zusammen. Ich muss natürlich sagen, leider muss das kleine Mädchen Leistungen aus der Pflegeversicherung beziehen. Und meine Kinder, also mein Schwiegersohn und meine Tochter sind beide berufstätig. und bedauern sehr, dass sie Urlaubstage dafür opfern müssen, wenn das kleine Mädchen mal wieder krank sind, und können es nicht nachvollziehen, dass sowohl das Eltern von behinderten Kindern und Eltern von gesunden Kindern, was den Ausgleich für Krankheitstage aus der Krankenkassenzahlung angeht, gleich behandelt werden. Und da muss ich sagen, das kann ich nachvollziehen. Und mein Vorschlag wäre, da das ja nicht allzu viele Kinder gibt, die in der Pflegekasse betreut werden müssen, im Vergleich zu den sonstigen zu Pflegenden, ob es da nicht möglich wäre, das wäre jetzt eine Anregung an die Politik, denn darüber muss es geregelt werden, aus der Pflegekasse weitere 10 Tage pro Elternteil eines behinderten Kindes als Lohnersatzleistung zur Verfügung zu stellen.
Herr Rothgang, das klingt irgendwie sehr einleuchtend, finden Sie nicht?
Ja, das kommt jetzt auf den Wunschzettel für die nächste Reform. Das hat mit der diesigen ja nichts zu tun. Und es klingt nicht unplausibel. Der Teufel steckt aber wahrscheinlich auch wieder im Detail, wenn man jetzt überlegt, wie man diesen Leistungsanspruch abgrenzt. Sie haben ja gerade davon gesprochen, behindertes Kind, chronisch krankes Kind, pflegebedürftiges Kind. Also wir hätten verschiedenste Möglichkeiten, wo wir dann ansetzen könnten. Und es wird sicherlich eine große Debatte geben, wo denn jetzt die Gerechtigkeitslücke ist. Also
aber
beim pflegebedürftigen Kind, das kriegt nochmal 10 Tage extra. Ein Kind, das jetzt chronisch behindert ist und häufiger krank ist, ohne pflegebedürftig zu sein, kriegt das dann nicht. Und das sind wirklich so wünscht dir was Dinge für den Wunschzettel.
Das ist mir jetzt offen gesagt zu differenziert. Also wenn ich beispielsweise, falls mein Kind Bauchweh hat oder Halsschmerzen, wenn ich da 10 Tage Zeit habe, die von der Krankenkasse bezahlt werden, um mein Kind zu Hause zu pflegen. Und wenn ich davon ausgehe, dass ein chronisch krankes Kind oder ein Kind mit einer Behinderung eine höhere Anfälligkeit hat für sonstige Krankheiten, dann würde es mir einleuchten, und da würde ich zwischen Kindern mit Behinderung und chronischer Krankheit gar nicht weiter unterscheiden, dass die einfach mehr brauchen. Mhm. Bin ich da naiv?
Nein, auf dieser Ebene kann ich das durchaus nachvollziehen, und es ist ein Wunsch, der plausibel ist. Nun kann man nicht alle Wünsche erfüllen. Politik muss mit verschiedenen Wünschen umgehen und müsste dann auch genau abgrenzen, für welche Personengruppe zusätzliche Leistungen da eingeführt werden.
Es sind ja nicht viele, ne?
Ja. Vielleicht Herr Dr. Pick? Darf man noch mal ergänzen. Also erstmal, durch die Reform wird auch bei der Einstufung der Kinder Verbesserung erzeugt werden. Das bedeutet mehr Leistung der Pflegeversicherung. Und wir haben jetzt das Gleiche, was eben auch bei Frau Rode war. Bei den behinderten Kindern kommt selten viel an, weil wir 2 Leistungssysteme haben, die gleichzeitig leisten. Das ist zum einen die Pflegeversicherung, die zahlt mehr. Und wir haben die Eingliederungshilfe, die Unterstützung staatlich finanziert leistet. Und die hat ihre Leistung parallel dann rückgefahren. Und was wir eigentlich erreichen müssen, ist, dass das eine System Pflegeversicherung leistet mehr und dass das andere System in den Anstrengungen nicht nachlässt und sagt, wir nehmen den Spareffekt der Pflegeversicherung in Kauf, sondern sie müssten genauso viel Leistungen reinlegen und dann hätten wir tatsächlich mehr Leistungen. Und das ist ein Punkt, wo man nochmal sagen muss, da sind auch die Kommunen und die Eingliederungshilfe gefordert, sich nicht zulasten der Pflegeversicherung entlasten, weil ich verstehe beide Eltern eben und jetzt die Großeltern, die sagen, eigentlich müsste doch mehr bei unserem behinderten Enkelin, unserem behinderten Kind ankommen. Und es kommt leider nicht mehr ab, weil das andere System die Leistung zurückgenommen hat.
Also kein Entlastungsgesetz für kommunale Finanzen. So ist die Pflegeversicherung schon bei ihrer Einführung vor 20 Jahren mal bezeichnet worden. Also Frau Hense-Brosig, es bleibt auch bei Ihnen nur die Hoffnung auf die nächste Reform. Vielen Dank für Ihren Anruf. Monika Lahan in Gülzow. Auch Sie haben Erfahrungen mit der Pflege und Sie sehen es etwas kritisch, was die Leistung im Alltag anbelangt. Warum?
Ja, ich habe eine Schwester, die dement ist und inzwischen auch bettlägerig. Und ich frage mich, weil sie ist jetzt 3-mal hintereinander aus dem Bett gefallen, hat einen Oberschenkelhalsbruch gehabt. Nach 14 Tagen wurde sie geröntgt und da hat man das dann festgestellt. Nun ist sie gerade heute wieder zurückgekommen in das Heim und ich würde gerne mal wissen, die Leistung, die die Pflegeversicherung bezahlt, wird das überprüft, ob die auch erbracht werden?
Da sind Ihre Gutachter doch von den medizinischen Diensten gefragt, Herr Dr. Pick.
Ja, also es gibt Qualitätsprüfungen in den Pflegeeinrichtungen, wo genau das regelhaft geprüft wird. Werden die Leistungen erbracht? Werden sie in einer guten Qualität erbracht? Und wenn da Defizite in der Einrichtung gibt, dann gibt es auch Empfehlungen an das Pflegeheim, was es da ein Stück weit besser machen kann. Und es gibt die Möglichkeit, da will ich auch darauf hinweisen, wer selber unzufrieden ist im Heim und sagt, hier sind Defizite, der kann sich an die Pflegekasse wenden und dann wird eine Prüfung durchgeführt.
Sollte man nicht vorher erstmal das Gespräch mit dem Betreiber des Heims suchen?
Ja klar, der erste Schritt ist zu sagen, was können Sie verbessern? Gespräch mit dem Heim, das ist klar. Gespräch mit den Betroffenen, die die Pflege organisieren. Aber wenn sich dann nichts tut, und das ist manchmal der Fall, ich sage ganz bewusst manchmal der Fall, weil es wird immer so viel auch schlecht über die Pflege geredet, die normale Pflege in Pflegeheimen hat eine gute Qualität. Aber es gibt eben auch Ausnahmefälle und da muss gegengearbeitet werden. Und deshalb gibt es regelmäßige Qualitätsprüfungen, wo das überprüft wird und wo dann auch Unterstützung über die Pflegekasse von außen kommt und die Pflegeheime, das kann man sagen, reagieren auch auf solche Hinweise aus Qualitätsprüfung.
Also Frau Lahan, das Gespräch suchen, das ist das Einzige, was da übrig bleibt. Falko Weselmann in Seelze, auch Sie haben Erfahrung mit der Pflege, aber ganz anderer Art. Hallo?
Ja, genau. Schönen guten Abend in die Runde. Und zwar bin ich selbstständiger Pflegesachverständiger und berate Kunden, also Angehörige und Pflegebedürftige bei der Einstufung in die Pflegeversicherung. Und da war das natürlich jetzt ein interessantes halbes Jahr mit den neuen Pflegegraden. Und was mir dabei einfach so aufgefallen ist, ist die Tatsache, dass immer wieder, insbesondere wie man das auch hier in dieser Runde gehört hat, die Demenzkranken besonders gut gestellt worden sind. Und ich persönlich sehe das ein bisschen anders. Aufgrund meiner Erfahrung muss ich sagen, dass Demenzkranke inzwischen sehr früh hohe Leistungen bekommen. Das war früher nicht so. Da musste schon eine fortgeschrittene Demenz vorliegen. Es ist aber auch so, dass da relativ schnell beim Pflegegrad 3 Schluss ist. Wer also körperlich noch in einer ganz guten Verfassung ist, nur geistig abgebaut hat, hat unheimlich hohe Schwierigkeiten, den Pflegegrad 4 zu erreichen. Und der Pflegegrad 5 ist eigentlich in weiter Ferne. Und das sind ja nun gerade Menschen, die einen besonders hohen Betreuungsbedarf haben. Und das sehe ich an dieser ganzen Versicherung schon mal sehr kritisch.
Was sehen Sie denn da genau, Herr Weselmann? Also, wenn ich mir vorstelle, ich bin körperlich noch in der Lage, vieles zu tun, ich bringe es nur nicht auf die Reihe, salopp gesagt, wegen meiner Demenz, dann brauche ich ja nicht unbedingt Pflege, sondern eine Alltagsbegleitung. Ist das damit nicht zu finanzieren, beispielsweise mit dem Pflegegrad 3 oder 4 sogar?
Also mit dem Pflegegrad 3 ist das schwierig, weil man muss sich einfach überlegen, dass die Alltagsbegleiter ja in der Regel über einen Pflegedienst angestellt sind. Und da haben sie Stundenlöhne von 30 bis 40 Euro, die abgerechnet werden, die sicherlich nicht beim Alltagsbegleiter ankommen, aber aus betriebswirtschaftlichen Gründen in der Regel einfach nicht unterschritten werden können. Und wenn sie dann ein Budget haben von monatlich 1.300 Euro, dann kommen sie dort nicht so weit. Ja? Das nützt halt immer nur in der stundenweisen Betreuung etwas. Um da nochmal so ganz kurz anzusetzen bei diesen Stundenlohn der Pflegegrad 1, der nun auch hoch gelobt wird, insbesondere wenn es um die Zahlen der Erstablehnung geht, das ist ja nun auch etwas Augenwischerei, weil da reden wir von im Grunde genommen einer Stunde Hilfe pro Woche, die die Leute maximal bekommen können. Das ist ja auch so ein bisschen was man vielleicht mal zur Diskussion stellen kann, weil viele dann doch sich manchmal so ein bisschen veräppelt vorkommen, wenn dann am Ende das Angebot vom Pflegedienst kommt, ach Pflegegrad 1, ja, wir können mal eine Stunde zum Saugen kommen oder mal mit Ihnen einkaufen fahren. Das war's dann aber auch schon.
Also vielen Dank, Herr Weselmann, für Ihren fachlichen Beitrag dazu. Herr Dr. Pick, also ist es tatsächlich in der Praxis kaum möglich, mit einer Demenz in den Pflegegrad 4 oder gar in 5 zu kommen?
Also das kann ich in keiner Weise bestätigen. Was der Herr richtig gesagt hat, die Demenzkranken kommen im frühen Stadium schneller in Pflegegrade bis in den Pflegegrad 3 hinein. Das ist gut so. Aber wenn wir eine umfassende, schwere Demenz haben, hat das Auswirkungen auf die Fähigkeit, sich selber zu versorgen. Das hat Auswirkungen auf die Fähigkeit, aus dem Bett zu kommen. Es hat Auswirkungen auf die Fähigkeit, Medikamente nehmen zu können. Und dann werden auch die Pflegegrade 4 und 5 erreicht. Und die Erfahrung, die wir in den ersten 4 Monaten haben, wir haben gerade 4 Monate und wir haben rund 400.000 Personen nach dem neuen System begutachtet, dass viele in die höheren Pflegegrade kommen, 4 und 5, viel mehr als in die alte Pflegestufe 3. Das heißt, es gibt eine deutliche Höherstufung an der Stelle. Und zum Pflegegrad 1 muss man eins sagen, das ist ja der geringste Pflegegrad. Der Herr hat zu Recht, die Leistungen sind nicht sehr umfassend, was die regelhafte Leistung, den Entlastungsbetrag angeht. Aber es war ja gerade gedacht, dass andere Leistungen auch schon gewährt werden, die heute keiner erhalten hat nach dem alten System, dass man Pflegeberatung in Anspruch nehmen kann, dass man Hilfsmittel in Anspruch nehmen kann, dass man einen Wohnumbau vornehmen kann. All das wird schon im Pflegegrad 1 geleistet und das sind auch Leistungen, die man nicht unterschätzen kann. Und was ich vielleicht generell noch mal sagen möchte, was wichtig ist, gerade bei Demenz und anderen, aber auch körperlich Kranken, es ist wichtig, sich Unterstützung zu holen. Wir leben in Deutschland ein Modell, wir haben ja alle gesagt, wie viele, 2/3 im häuslichen Bereich nehmen nur Pflegegeld, wo jeder denkt, ich kann die Pflege selber leisten. Auf die Dauer führt das zur Überforderung und deshalb ist es wichtig, früh auch sich Unterstützung von außen zu suchen, damit eine Situation entsteht, wo Angehörige Pflege leisten, wo ein Pflegedienst dies unterstützt, wo Betreuung gefordert ist und wo es auch möglich ist, Kontakte nach außen zu pflegen und nicht die Angehörigen zu überfordern.
Das leuchtet ein. Dankeschön, Dr. Peter Pick, für den Spitzenverband der medizinischen Dienste der Krankenkassen. Aber Herr Maul, Sie sind ja Geschäftsführer des Bundesverbandes privater Anbieter. Wie schaffen wir es denn, den Pflegeberuf attraktiver zu machen? Also geht das nur übers Geld? Ist es das schlechte Image? Was ist Ihr Problem?
Also es geht immer auch über das Geld, aber nicht nur. Aber man muss auch sehr genau hingucken, was ist denn tatsächlich im Moment, wie stellt sich die Lage dar? Altenpflege ist der Beruf mit der höchsten Zuwachsrate bei der Ausbildung. Wenn wir Jahr für Jahr fast 10% Steigerung haben, dann kann man nicht sagen, das ist ein unattraktiver Beruf. Das ist der Beruf mit den sichersten Arbeitsplätzen überhaupt, die wir in Deutschland haben für die nächsten 30 bis 40 Jahre. Auch das, glaube ich, muss man immer mal wieder sagen. Es ist natürlich auch ein sehr anstrengender Beruf. Es ist ein Beruf, wo sich die Dienstzeiten nach dem Bedarf der pflegebedürftigen Menschen richten. Das halte ich für selbstverständlich, aber eben auch für schwierig. Und es ist ein Beruf, wo wir ein anderes Problem haben, nämlich die Zahl der pflegebedürftigen Menschen nimmt ganz sprunghaft jetzt zu. Das sehen wir von Jahr zu Jahr.
Und
die Zahl der Mitarbeiter nicht unbedingt in gleichem Umfang, obwohl wir hohen Zulauf zu diesem Beruf haben.
Da müssen wir uns ja vielleicht dann auch neue Wege überlegen. Vielen Dank, Herr Maul. Herr Professor Rothgang, wir diskutieren über dieses Thema, über die Pflege allgemein, ja, ich muss sagen, eher technisch. Ich möchte einen altertümlichen, aber wie ich finde, aktuellen Begriff da noch mal kurz einbringen, Würde. Ist sie beim neuen Umgang mit Menschen, die Unterstützung brauchen, heute noch gewahrt?
Ich würde gerne erst noch mal kurz eingehen auf das, was Herr Maul gesagt hat, und das nur unterstützen. Wir werden in den nächsten 40 Jahren einen Zuwachs der Pflegebedürftigen von 3 auf über 5 Millionen erleben. Gleichzeitig geht das Erwerbspersonenpotenzial um 30% zurück. Das heißt, um den derzeitigen Stand der Pflege zu gewährleisten, müssten wir den Anteil der Menschen, der berufstätigen Menschen, der in der Pflege arbeitet, verdoppeln. Das sind wahnsinnige Anstrengungen. Deshalb, dazu sind wahnsinnige Anstrengungen notwendig. Und deshalb nutzt es auch nichts, wenn es ist nicht ausreichend, wenn sich die Zahl der Schülerinnen erhöht, in dem Maße wie im Moment. Wir müssen da noch sehr viel mehr tun. Und dann kommen wir auch zum Thema Würde. Würde hat viel damit zu tun mit der Zeit, die Pflegebedürftige und die dann am Ende auch sterbende Menschen bekommen können. Und in Einrichtungen, und 70% der Menschen sterben in Einrichtungen. Ja, in Einrichtungen hat das was mit Personal zu tun. Das heißt, das Beste, was wir tun können, um auch würdevolles sterben, würdevolles Leben in Pflegebedürftigkeit zu gewährleisten, auch in Einrichtungen, ist tatsächlich an der Personalschraube drehen.
Und das werden wir tun. Vielen Dank, Herr Professor Rothgang vom Zentrum für Sozialpolitik der Universität Bremen. Wir wollten heute Abend die Frage beantworten, was die neuen Pflegegrade bringen und ob sich die Reform bewährt hat. Und wir haben gehört, es gibt natürlich noch sehr viel zu tun in diesem Bereich der Pflege. Und die etwas hilflose Antwort auf viele Fragen war: Warten Sie auf die nächste Reform, dann wird's vielleicht besser. Vielen Dank den drei Herren vom medizinischen Dienst, von den privaten Anbietern und von der sozialpolitischen, vom Zentrum für Sozialpolitik in Bremen. Und natürlich vielen Dank auch Ihnen, die Sie angerufen haben, mit uns darüber diskutiert haben. Auch morgen Abend gibt es wieder eine Redezeit mit einem spannenden Thema: Resilienz. Was kann jeder selbst für sein Glück tun? Sie können wie immer ab 20.30 Uhr anrufen oder Sie können sich auch ab sofort im Internet beteiligen unter ndr.de/redezeit. Gleich nach den Nachrichten gibt es Play Jazz mit Ralf Dorschel und ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Am Mikrofon war Burkhard Plemper. Tschüss.
Wissen, was die Welt bewegt.